Ihr Lieben, ich brauche zunächst mal eure Fantasie. Stellen wir uns vor, wir sind zu einem Fest eingeladen. Es gibt ein langes Buffet mit köstlichen Speisen. Alles ist vorhanden. Verschiedenste Fleischsorten und delikate Soßen. Weiter Geflügel, Fisch, Wild. Dazu die herrlichsten Beilagen. Gemüse, frische Salate. Als Nachtisch stehen erlesene Käsesorten zur Verfügung. Dazu exotische Früchte, Trauben, Desserts, Eis. All das liegt bereit, wir brauchen nur zuzugreifen. Aber wir tun es kaum. Wir essen nur ganz wenig von diesen Köstlichkeiten. Und hinterher klagen wir, dass wir Hunger haben. Eigentlich undenkbar, so ein Verhalten, oder? So zu handeln, würde uns nicht mal im Traum einfallen. Ihr Lieben, übertragen wir diese Gedanken auf unser Glaubensleben. Wir haben in der Bibel das vollständige Wort Gottes. Statt uns an dieser Fülle zu freuen, picken manche heraus, was uns, was ihnen vernünftig erscheint. Manches scheint uns ungenießbar, weil nicht mehr zeitgemäß. Wir sind schließlich modern und fortschrittlich aufgestellt und da ist eben manches aus der Bibel nicht mehr zumutbar. Ehe, das geht doch auch so, glücklich zusammenzuleben. Den Feiertag heiligen, schön und gut, aber dazu brauche ich weder Kirche noch Gottesdienst. Ich gehe in die Natur, dort ist mir Gott viel näher. Und so lassen wir dieses und jenes weg und wundern uns, dass das Evangelium kaum noch Wirkung erzielt. Das Evangelium bietet die Fülle, aber man nimmt diese Fülle nicht. Wenn wir unser christliches Abendland mit den Eine-Welt-Ländern vergleichen, dann stellen wir fest, bei uns ist vieles so wohltemperiert. Wunder, boah, die gibt es nicht. Das kann man alles wissenschaftlich erklären. Heilungen, dafür haben wir unsere Ärzte und Krankenhäuser. Es sind kaum noch Erwartungen an ein direktes Eingreifen Gottes da. Ganz anders in den armen Ländern der Welt. Da rechnet man noch mit Sofortheilungen während eines Gottesdienstes und darf es tatsächlich erleben. Sie nehmen die Bibel beim Wort und erfahren eine Fülle von Segnungen, denn Jesus Christus gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Ihr Lieben, es gibt einen Text, der mich schon immer fasziniert hat. Ich lese Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazoräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Unsere Geschichte beginnt damit, dass Petrus und Johannes sich zum Tempel aufmachen. Sie gehen in den Tempel, um zu beten. Allein in dieser kurzen Bemerkung sind drei Dinge wichtig. Erstens, sie sind zu zweit. Das erinnert daran, dass Jesus seine Jünger immer zu zweit ausgesandt hat. Das hat seinen guten Grund. Einer allein wird leicht müde und verzagt, fällt schnell in Resignation oder schießt gerne über das Ziel hinaus. Deshalb ist es gut, wenn wir nicht allein sind, sondern andere Christen zur Seite haben. Als Hilfe, zum Trost, zur Mahnung, als Korrektur. Zweitens, Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Tempel. Die Jünger wissen, wo sie hingehören. Sie gehören in die Gemeinde. Alle, die jetzt von zu Hause zuschauen, herzlich willkommen in eurer Gemeinde. Drittens, es war um die 9. Stunde zur Gebetszeit. In Israel wurde zu bestimmten Zeiten gebetet. Die Handwerker legten dann ihre Werkzeuge auf die Seite. Die Gelehrten unterbrachen ihre Studien. Man machte sich auf zum Tempel, um Gott anzubeten und zu loben. Für fromme Juden war das kein Muss, oh schon wieder beten. Im Gegenteil, aus dem regelmäßigen Beten holten sie sich Zuversicht und Kraft. Auch uns gibt regelmäßiges Beten einen Halt. Wir kommen zur Ruhe, erfahren Geborgenheit. Für Petrus und Johannes war klar, wir brauchen diese Arbeitsunterbrechungen, wenn wir im Alltag bestehen wollen. Sie sind also auf dem Weg zum Tempel. Da wird ein Mann hergetragen. Er ist von Geburt an gelähmt. Keinen Schritt kann er aus eigener Kraft gehen. Andere müssen ihn an seinen Platz bringen. Es heißt, man setzte ihn täglich vor die Tür des Tempels, damit er bettelte. Wer sich hinter diesem Mann verbirgt, wird nicht gesagt. Möglich, dass es Familienangehörige waren. Es könnten auch Leute sein, die ihn bei sich aufgenommen hatten und als Geldquelle nutzten. Damals wie heute werden mit der Armut Geschäfte gemacht. Die Bibelausleger sind sich ziemlich einig. Hinter dem Mann verbergen sich anonyme Machthaber. Hinter dem damit ihre Forderungen. Irgendjemand verfügte über ihn, damit er bettelte. Sie haben ihn gut positioniert. Wenn die Leute nämlich zum Feiern und Beten in den Gottesdienst gehen, haben sie bestimmt auch ein Herz für solch einen Krüppel. Weiter lesen wir, man setzte ihn täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt, die Schöne. Der Gegensatz könnte nicht größer sein. Schönes und Armut nah beieinander. Bis heute gilt das. Auf der einen Seite Schönheit und Glanz, hart daneben Elend und Not. Wir brauchen nur mal die Augen aufzumachen, wenn wir in Fußgängerzonen unterwegs sind. Einerseits diese herrlichen Auslagen der Geschäfte, andererseits die kauernden Gestalten, die betteln. Das Schlimme, man hat sich an sie gewöhnt, sodass man ihre Not kaum noch wahrnimmt. Ein anderes Beispiel. Jemand äußerte sich traurig, ein Bekannter fragt mich im Vorübergehen, wie geht's? Er fragt nicht, weil er mitgehen will, er fragt, weil er weitergehen will. Ich antworte, es geht, aber es geht nicht, so nicht. Ihr Lieben, sehen wir die Not noch? Gerade auch wir Christen. Nicht umsonst sitzt der Gelähmte genau vor der Kirchentür. Wer das Elend der Welt vor der Kirchentür übersieht, steht der nicht auf gleicher Stufe mit jenem Schriftgelehrten und jenem Leviten, die den unter den Räubergefallenen einfach liegen lassen und weitergehen. Von Petrus und Johannes heißt es, sie aber sahen ihn an. Das Aber ist der Hinweis, dass es sonst nicht so ist. Die beiden aber nehmen ihn wahr. Sie sehen ihn. Sie sehen ihn mit dem Herzen. Und mit dem Herzen sieht man anders. Man sieht tiefer als mit den Augen. Gute Seelsorge und Hilfe fangen immer mit dem Sehen an. Dazu der Bericht eines Klinikseelsorgers. Ich denke an eine Frau, die an den Folgen einer spinalen Kinderlähmung litt. Ein Bein war kürzer als das andere. Sie konnte nur mit Beinschienen gehen und es gab verschiedene Lähmungserscheinungen, die ihre Bewegungen beeinträchtigten. Ich habe sie auf ganz besondere Weise kennengelernt, bei einem Tanzfest. Plötzlich sehe ich, wie unter all den geschmeidigen Tänzerinnen und Tänzer eine hinkende Frau ungelenk tanzt. Ich war erschrocken, aber dann wollte ich wissen, wer diese Frau ist, die mit ihrer Behinderung so öffentlich tanzte. Ich habe sie noch am gleichen Abend kennengelernt. Später hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Kinderlähmung als Kind nach dem frühen Tod der Mutter. Ihr Vater, der sie sehr liebte, aber nicht wahrhaben wollte, dass seine Tochter diese Behinderung hatte. Er hat nie gefragt, wie geht es dir damit? Stattdessen ließ er Fotos anfertigen, auf denen man ihre Behinderung nicht sehen konnte. Je mehr der Vater an ihr nicht sehen wollte, was behindert und doch nicht zu übersehen war, umso mehr habe sie sich versteckt. Sie habe die Öffentlichkeit möglichst gemieden und es auch gemieden, sich selbst im Spiegel anzuschauen. Als sie 14 war, zog in ihre Nachbarschaft eine neue Familie. Die Mutter dieser Familie fing an, sich für sie zu interessieren. Diese Frau, so sagte sie, war die erste, die mich mit meiner Behinderung angesehen habe. Irgendwann habe sie gemerkt, die sieht mich anders an, mit anderen Augen als andere. Bei ihr kann ich die sein, die ich bin. Da muss ich mich nicht verstecken. Unter dem sie anschauenden Blick dieser Frau habe sie nach und nach gelernt, ihr Schicksal zu beweinen und ihre Behinderung zu betrauern. Nach und nach habe sie angefangen, und das sei immer noch schmerzlich, sich auch im Spiegel zu betrachten. Nicht mehr mit Verachtung, sondern irgendwie mit mehr Verständnis für sich selbst. Schließlich habe sie gewagt, sich auch in der Öffentlichkeit als die zu zeigen, die sie ist. Und seit einigen Jahren habe sie sich ihren Lebenswunsch erfüllt, tanzen zu lernen. Immer wieder erzählt sie, wie heilsam es für sie gewesen sei, von einer Nachbarin, die wie eine Mutter für sie war, angeschaut zu werden, so wie sie ist. und dann auch selbst hinzusehen, wer sie ist, mit ihrer Behinderung. Sie habe das Wort Liebe nicht gebraucht, vielleicht deshalb, weil ihr Vater ja immer sagte, dass er sie liebe. Aber Liebe hieß bei ihm nicht hinschauen, wer sie wirklich ist. Ich meine aber, was sie durch diese Frau erfahren hat, das war Liebe. Liebe, die anschaut und nicht wegsieht. Liebe, die sie für sich selbst ansehnlich werden ließ. Soweit der Bericht eines Klinikseelsorgers. Ihr Lieben, vielleicht müssen wir hier besonders Acht geben. Wir leben in einer Welt des Sehens. Wir sehen viel zu vieles und haben darüber den Blick für unseren Nächsten in ihrer Not verloren. Über dem Fernsehen ist uns die Nachsicht abhanden gekommen, der Blick für das Naheliegende. Petrus und Johannes sehen den Gelähmten mit dem Herzen. Deshalb handeln sie. Der so hoffnungslos Gelähmte soll sie anschauen. Er soll wahrnehmen, dass das, was jetzt kommt, mehr ist als Almosen empfangen. Der Bettler erwartet Almosen. Aber Almosen verändern nicht die Lage. Im Gegenteil, sie bestätigen das Elend noch. Haben wir uns das schon mal überlegt? Wo wir Almosen geben, bestätigen wir die schlimme Lage eines Menschen noch. Wir belassen den Hoffnungslosen in seiner Hoffnungslosigkeit. Wir bestätigen sein Elend. Schau uns an, sagt Petrus. Das heißt, du brauchst keine Almosen, du brauchst Hilfe. Und diese Hilfe hat einen Namen. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Almosen sind wirklich keine Hilfe. Im Fall des Gelähmten kann nicht mal viel Geld der Not abhelfen. Mit Geld lässt sich manches kaufen, aber eben nicht ein gesunder Leib oder ein dankbares, friedvolles Herz. Und schon gar nicht das Seelenheil. Aber es gibt eine Kraft, die das alles fertigbringt. Petrus und Johannes rechnen mit dieser Kraft. Sie verlassen sich darauf, dass sie sich auf den Namen Jesu berufen dürfen. Sie gehen davon aus, dass sie nicht allein vor dem Gelähmten stehen. Jesus hatte es ihnen schließlich versprochen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann hat er ihnen den Heiligen Geist gegeben, damit sie in dessen Kraft seine Zeugen seien. Petrus und Johannes besinnen sich auf das, was sie von Jesus her sind und womit sie immer rechnen können. Wir auch? Wissen wir noch, in wessen Vollmacht und Kraft wir leben dürfen? Wir dürfen Jesus jederzeit anrufen. Wir dürfen sein Erbarmen herabrufen und in jede Notsituation hineinrufen. Geben wir den Menschen, was sie zutiefst brauchen: Zuversicht, Gewissheit, Geborgenheit. Sprechen wir es den Verzagten zu, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gerade den Schwachen, Kranken und Enttäuschten gilt Jesu Liebe. Petrus und Johannes handeln. Warum trauen wir uns hier so wenig zu? Petrus hatte kein Geld, dafür Kraft. Ich frage mich manchmal, haben wir wenig Kraft, weil wir viel Geld haben? Und haben wir uns mit Spitzenmedizin und Versicherungen so eingedeckt, dass wir gar kein direktes Eingreifen mehr von Jesus erwarten? Bitte versteht mich nicht falsch, ich schätze die medizinische Kunst hoch ein, wirklich hoch. aber ich möchte auch die Fülle des Wortes Gottes möglichst ganz ausschöpfen. Vielleicht sollten wir es wieder praktizieren, nach Jakobus 5 für Kranke zu beten. Dazu gehört unter anderem, vorher Jesus zu fragen, ob noch etwas zwischen uns und ihm steht. Zeigt er uns etwas, dann bekennen wir das und lassen es uns von ihm vergeben. Danach dürfen wir getrost für Kranke beten. Gebet nach Jakobus 5. Allerdings nicht im Sinne einer magischen Zauberformel, über die wir verfügen könnten. Nein, in dem Wissen, dass Gott selbst in Jesus Christus die Not der Welt anpackt. Und in dem Wissen, dass er auch über den Glauben und den Gehorsam seiner Kinder es tut. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazoräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Für mich ist das ein mutmachendes Wort. Wie Petrus dürfen auch wir Hand anlegen und Menschen wieder aufrichten. Wir dürfen und sollen mitwirken an dem Wunder, das Jesus tut. Es ist also nicht immer nur mit einem Gebet getan. Manche sind ja der Meinung, wenn Jesus heilt, dann brauchen wir nicht dazwischen zu pfuschen. Gerade darin liegt ja das Wunder, dass wir stillhalten. Ich meine, dass es beides gibt. Heilungswunder, die ohne Beteiligung vor sich gehen, aber dann eben auch so, wie wir es hier sehen. Petrus packt mit an und hilft dem Gelähmten bei seinen ersten Schritten. Es ist ganz im Sinne der Bibel, dass gestandene Christen einem Menschen, der anfängt, mit Jesus Erfahrungen zu machen, bei seinen Gehversuchen begleiten. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Am Ende dieser Geschichte steht das Lob Gottes. Aus einem Bettler ist ein Beter, ein Anbeter geworden. Aus einem Bedürftigen ein dankbarer Mensch. Gott zu danken und zu loben, das ist die tiefste Bestimmung unseres Menschseins. Und wenn man Jesus gefunden hat, kann man ja auch gar nicht mehr anders als zu loben und anzubeten. Wie ich selber das erleben durfte, dazu folgende Geschichte. Ich hatte Kontakt zu einer Frau, die kein Interesse an Jesus hatte, aber in okkulte Praktiken verstrickt war. Als sie psychisch krank wurde, wollte sie schnelle Hilfe von mir. Ich sollte kurz beten und dann war sie wieder gesund, so ihre Vorstellung. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht heilen könne. Wenn überhaupt, dann komme die Hilfe allein von Jesus. Ich habe versucht, ihr Jesus groß zu machen. Ich habe ihr erzählt, dass Jesus ein persönliches Verhältnis mit ihr eingehen möchte. Dazu habe ich ihr Bibelworte aufgeschrieben und Gebete, die sie lesen und laut sprechen solle. Eine Tante von ihr, die um ihre Not wusste, ließ ihr eine von einem Priester geweihte Madonna zukommen. Die solle sie anschauen, wenn es ihr schlecht ging. Ich bat sie, nicht magisch an die Hilfe dieser Madonna zu glauben. Es geht um Jesus selber. Wenn, dann komme die Hilfe von ihm und nicht von einer Figur. Ich fragte Jesus um Rat, wie ich ihr helfen könne. und bekam den Gedanken, das Abendmahl mit ihr zu feiern. Mit ihrem Mann zusammen haben wir es getan, nachdem ich ihnen die Bedeutung des Abendmahls erklärt hatte. Ganz langsam fasste sie Vertrauen zu Jesus. Sie vertraute ihm ihr Leben an und wollte die Hilfe nur noch von ihm. Daraufhin hatte ich die Freiheit, im Namen Jesu den finsteren Mächten in ihr zu gebieten. Wie ging es mit ihr weiter? Sie fand in ihre Familie zurück. Damit sie geistlich wachsen konnte, haben wir für sie einen christlichen Hauskreis gefunden. Viele, viele Tage später rief sie mich an. Ihre fröhliche Stimme am Telefon zu hören, war für mich das schönste Geschenk und dass sie Jesus von ganzem Herzen danken konnte. Jesus Christus, gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Wie schön, dass er mit seiner Kraft auch heute mitten unter uns ist und wirkt. Amen.